Wie geht es eigentlich einem Menschen, wenn er in Rente geht? Wie fühlt sich das an, nach langen Jahren aus dem Arbeitsleben auszuscheiden, aussortiert zu werden und in eine neue Lebensphase einzutreten und zu einer anderen Gruppe von Menschen zu gehören? Der Autor Wolfgang Prosinger ist vor einiger Zeit in Rente gegangen und er sagt, die Rente ist der größte Einschnitt unseres Lebens. Das ist eine stärkere Zäsur und eine schwierigere Phase, dieser Übergang, als die Pubertät. Und er hat über seine Erfahrungen ein Buch geschrieben mit dem Titel »In Rente«. Dazu hat er einen fiktiven Protagonisten erfunden, den er Thomas Hecker nennt. Und dieser Thomas Hecker, der findet, dass man eigentlich mit 20 Jahren in Rente gehen sollte, wenn man noch die Kraft dafür hat. Und findet, dass mit 65 eigentlich zu viel verlangt ist. Ich lese aus diesem Buch »In Rente« von Wolfgang Prosinger das erste Kapitel. Es trägt den Titel »Die Unterschrift«. Hecker hatte sich vor diesem Tag gefürchtet, aber dass es so schlimm kommen würde, das hatte er nicht geahnt. Es war im März gewesen, als er bei der Deutschen Rentenversicherung angerufen hatte. In ein paar Monaten würde er seinen 65. Geburtstag feiern. Zeit, sich endlich darüber zu informieren, was da auf ihn zukam. Rente. Thomas Hecker hatte sich bisher nicht darum gekümmert, also bat er um einen Termin für ein Beratungsgespräch. »Na, wann ist es denn bei Ihnen soweit?« hatte der Mann am Telefon gefragt, mit jener Service-Freundlichkeit, die in den vergangenen Jahren die Behörden ergriffen hatte. »In einem guten halben Jahr, glaube ich«, hatte Thomas Hecker geantwortet. »Dann können Sie doch gleich Ihren Rentenantrag stellen, wenn Sie schon mal bei uns sind«, sagte der Mann und versprach sofort, er werde Hecker in den nächsten Tagen einen Brief zugehen lassen mit einer Liste aller jener Dokumente, die für ein reibungsloses Ausfüllen des Rentenantrags unabdingbar seien. Er betonte, unabdingbar. Hecker hatte sein ganzes Leben ungern Listen abgearbeitet, aber in der Unordnung seiner Aktenordner fand er dann doch das unabdingbar Benötigte. Sozialversicherungsnummer, Steueridentifikationsnummer, IBAN, BIC und Kontonummer, Krankenversicherungsnummer, Schul- und Hochschulzeugnisse. Das, beruhigte er sich, werde wohl reichen für einen Antrag, der ihn in jeder Hinsicht auf neues Terrain führen würde. Hecker lebte seit 15 Jahren in Berlin, war von Süddeutschland hierher gezogen, der Arbeit wegen, hatte nach Stationen bei verschiedenen Tageszeitungen eine Stelle als Redakteur bei einer Monatszeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur bekommen und war in all den Jahren in der Stadt heimisch geworden. Aber wo sich das Gebäude der Deutschen Rentenversicherung befand, hatte er bis dahin nicht gewusst. Er musste die Straße erst umständlich suchen, die Gegend war ihm gänzlich unbekannt. Kaum hatte er das Gebäude betreten, fühlte er ein Unwohlsein. Hecker kannte dieses Gefühl beim Betreten einer Behörde seit Jahrzehnten, vermutlich eine Behördenphobie, Behördenallergie. Er fühlte sich, kaum trat er durch eine Amtstür, augenblicklich kleinmütig und verzagt, ausgeliefert jenen geheimnisvollen Mächten, die in den zahllosen Zimmern zu Hause waren, die an grauen Gängen lagen. Auch jetzt, im Gebäude der Rentenversicherung, 4. Etage bitte, sagte der Pförtner, erging es ihm so, wie es ihm immer ergangen war. Aber diesmal war es mehr als die gewöhnliche Behördenunpässlichkeit. Diesmal bedrängte und bedrückte ihn das Gefühl der Endgültigkeit. »Dann können Sie doch gleich Ihren Rentenantrag stellen.« Jetzt war er also gekommen, dieser Moment. Er würde ein Formular unterschreiben. Und diese Unterschrift besiegelte etwas. Das Ende seines Arbeitslebens. Hecker mochte das Wort besiegeln nicht. Öffnen hatte er immer besser gefunden als schließen. So war es also keine geringe Last, die Hecker an einem sonnigen Vorfrühlingstag in den 4. Stock schleppte, wo er einen Anmeldetresen vorfand, sowie die Aufforderung, sich ein wenig zu gedulden. Hecker sah sich um. Ein großer Warteraum. Zimmerpflanzen in schwarzen Kübeln, grauer Filzboden, graue Vorhänge, braune Stuhlreihen. Geriatrische Farben, dachte er mit einem unpassenden Anflug einer Heiterkeit, eines kleinen Lachens in die eigene Brust hinein und setzte sich auf einen der braunen Stühle. Dann passierte es. Er sah die Gesichter, sah diese Körper. Hecker sah die Menschen neben und vor und hinter sich, die auf den Stühlen saßen. An die 40 mochten es sein, hauptsächlich Männer. Er sah Müdigkeit, Erschöpfung, Missmut. Er sah Gesichter, die er verlebt fand, zu Ende gelebt, Augen, die nicht blickten, Köpfe, die sich nicht aufrecht hielten. Hecker sah das Alter. Hecker sah Menschen, die bald 65 wurden. Und Hecker sah, das bin ich. Noch nie hatte er eine so unmittelbare, so schonungslose Begegnung mit seinem eigenen Alter erlebt wie in diesem Moment. Er sah diese Altersgenossen in der 4. Etage, alle vermutlich hier, um dasselbe Endgültige zu tun, wie Hecker es sich anschickte zu tun, und er war einer von ihnen. So wie ich sie sehe, dachte er, so sehen sie mich. Müde, erschöpft, missmutig. In ihm war keine Solidarität, kein Gemeinschaftsgefühl. Er fühlte im Gegenteil einen Unmut in sich hochsteigen, eine Übellaunigkeit. »Ich bin nicht so wie die«, knurrte er. »Ich bin nicht müde, erschöpft, missmutig. Ich werde 65, aber ich bin nicht alt, nicht so alt wie alle die.« Beigefarbene Blousonjacken, Pullis aus dem vergangenen Jahrtausend, Großvaterschuhe, Marke Mephisto, manche trugen Plastiktüten in der Hand. Allenthalben schien Hecker jetzt sogar Zeichen der Verwahrlosung bei den Wartenden wahrzunehmen. »Rasiert euch«, donnerte seine innere Stimme, »lächelt, haltet euch gerade«, aber niemand hörte ihn. Seine eigene Stimme drehte sich in seinem Kopf wie in einer Endlosschleife und wollte sich gar nicht beruhigen. »Du bist wie sie. Du unterscheidest dich nicht.« Dann ertönte eine andere Stimme, nicht zu überhören. Sie kam aus einem Lautsprecher. »Herr Thomas Hecker, bitte Zimmer 423. Hecker erhob sich, klemmte sich die Klarsichtmappen mit den unabdingbar benötigten Dokumenten fest unter den Arm, umrundete mit feindseligen Blicken, mit hilflosen zugleich, seine Alters- und Leidensgenossen auf den braunen Stühlen und machte sich auf den Weg zu Zimmer 423. Als er die Tür öffnete, war Hecker sogleich besänftigt. Ihn begrüßte eine blonde Dame in den 40er Jahren, die ein Schild auf ihrem Schreibtisch als Frau Clausen auswies, Henriette. Und Frau Clausen begegnete Herrn Hecker mit der größten Wohltat, die man einem in einer solchen Situation gewähren kann, mit der Wohltat der seit langem geübten Routine. Sie fragte sachlich und beharrlich nach Rentenlaufzeiten, Bankverbindungen, Krankenkassen und Steueridentifikationsnummern, und Hecker wurde augenblicks klar, dass es um weitere Identifikationen hier nicht mehr ging. Also sagte er auf Frau Clausens Fragen ungerührt Ja und Nein und am häufigsten Weiß nicht. Worauf Henriette Clausen die Augenbrauen hob, aber keineswegs Vorwürfe, sondern einen Eintrag in das Computerformular machte, das Hecker nicht sehen konnte. Frau Clausen war am Ende durchaus zufrieden mit ihm. Hecker reichte Dokument um Dokument über den Schreibtisch in die vernünftigen Hände der Sachbearbeiterin. Langsam begann sich seine Behördenbeklemmung zu legen, und am Ende unterzeichnete er in vollkommener Nüchternheit das Papier, das Frau Clausen ausgedruckt hatte. Rentenantrag. Und er hat gar nicht gebohrt, schoss es Hecker durch den Kopf. Ausgerechnet jetzt dieser dümmliche Satz, jetzt in diesem lebensbestimmenden Moment. Man hat sich nicht unter Kontrolle, dachte Hecker. Das Gehirn spielt einem Streiche. Er hatte von sich wahrlich etwas anderes erwartet als diesen peinlichen Zahnarztsatz. Etwas Erhabeneres, etwas, das von Größe zeugte oder meinetwegen auch von meiner Verzagtheit, dachte er. Jedenfalls etwas, das dem Ernst dieses Moments entsprach. Schließlich hatte er eine Unterschrift geleistet, die sein Leben von Grund auf verändern würde. Rente. Ruhestand. Rentner Thomas Hecker. Auch wenn es noch mehr als ein halbes Jahr hin war. Andererseits, überlegte er, war die Banalität des Satzes vom Bohren womöglich angemessen angesichts der Banalität dieser Situation. Er hatte doch genau das getan, was all die Leute um ihn herum auch taten, was die meisten zu tun gezwungen waren, wenn sie sich den 65 näherten. Das war eben nichts Erhabenes, das war nur der Lauf des Lebens. Frau Clausen bedeutete ihm nun, dass die Sache hiermit erledigt sei. Lediglich die Geburtsurkunde seiner Tochter sei nachzureichen, die habe bei den Papieren gefehlt, ansonsten wünsche sie noch einen schönen Tag. Hecker erhob sich, verließ Zimmer 423, ging zurück zum Wartesaal, nahm nicht den Fahrstuhl, sondern die Treppe, weil er das Gefühl hatte, er müsse sich jetzt dringend bewegen, grüßte den Pförtner, stand auf der Straße und wunderte sich. Was war nur in ihm vorgegangen, dort oben, dieser irritierende Ausbruch von Zorn, als er seine Altersgenossen ansah? Und Hecker, in einem Moment der plötzlichen Selbsterkenntnis, dachte: Angst. Ja, das musste es gewesen sein. Angst, als er seinem Alter in die Augen blickte. Angst vor der Begegnung mit der Wirklichkeit. Mit seiner Wirklichkeit. Er schüttelte sich, als könnte er sein Alter damit loswerden und sich zurückverwandeln in jene Person, für die er sich all die Jahre stets gehalten hatte. Kein junger Mann mehr, gewiss nicht, aber doch kein Alter, mitten im Leben. Aber die Verwandlung wollte ihm nicht gelingen. Jetzt nicht. Er hatte einen Antrag unterschrieben.